Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein.
Servus, moin moin, Gude, herzlich willkommen zurück bei Doppelacht, heute in besonderem Setting. Bei mir ist der Mann, den Sie auf Dortmunder Geschäftsstellen und Hamburger Weihnachtsmärkten am meisten fürchten. LS, herzlich willkommen.
Ja, moin moin, ey. Heutzutage, also machen wir einen kleinen Special. Vielleicht seht ihr es, habt ihr es schon bei Instagram gesehen. Wir sind bei Giovanni zu Besuch und haben Kolja-Knacker gegessen.
Es ist die Adventsfolge von Doppelacht, pünktlich zum ersten Advent in kuscheliger Atmosphäre.
Ja, man hört vielleicht im Hintergrund die anderen Geräusche, die anderen Leute, die fleißig Glühwein trinken, so wie ich.
Ja, Stößchen.
Stößchen.
Im Hintergrund läuft gerade das Spitzenspiel Bayer Leverkusen gegen den BVB. Aber als allererstes müssen wir sagen, sorry Community.
Wir hatten Krankheitsausfall.
Krankheitsausfall, Logistikausfall. Wir haben es letzte Woche nicht geschafft, eine Folge zu machen. Deswegen wischen wir heute so die aktuellen Themen des Fußballs einmal im großen Stile die nächsten 3 Stunden auf.
Genau, aber bevor wir reingehen, müssen wir natürlich noch anmerken, dass Dortmund führt 1-0 durch Rajasson.
Wir freuen uns alle.
Ja, ich freue mich. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Und hier im Raum, da wird sich auch gefreut. Riesig groß.
Weiß ich nicht. Also ich würde behaupten, für Axel und mich war das die zweitschlechteste Nachricht der Woche. Nach dem Bunassar-Kreuzbandriss. Der hat uns Münchner hart getroffen, muss ich sagen.
Ja, Meisterschaft AD, würde ich sagen.
Es wird
alle
schwer.
Alle Titel kannst du abschreiben.
Triple wird's nicht mehr. Sag ich dir so, wie es ist. Da ist der wichtigste Mann weg. Und dann hat auch an seinem Instagram-Post gesehen, die Kabine ist da. Alle haben gesagt, Buna, wir brauchen dich. Buna, komm schnell wieder auf die Beine. Erhol dich. Also wir brauchen das Aaron Rodgers Blitz-Comeback auch in der Bundesliga. Ja. Ich will im März spätestens Buna Saar wieder in der Allianz Arena auf der Platte sehen.
Wer soll hinten verteidigen und gleichzeitig die Tore von Harry Kane vorbereiten? Sehe ich nicht.
Nee, das kann nur Buna Saar sein.
Ja. Da ist der Kader wohl nicht breit genug.
Ohne den Ausfall von Bunassar wirklich nicht mehr. Wir werden im Januar wahrscheinlich 1-2 Nachbesserungen sehen, aber das ist noch nicht ganz Thema für heute, sag ich mal so.
Nee, dann lass mal reingehen in die Themen.
Ich hab mitgebracht noch einmal ganz kurz den 12. Bundesligaspieltag als kleinen Recap. Ich hab die Champions League einmal kurz mitgebracht.
Ja.
Dass wir da noch einmal drüber sprechen, dass wir quasi, ich sag mal, kompakt die zwei ausgefallenen Folgen zusammenfassen, dann den 13. Bundesligaspieltag, der aktuell noch läuft, inklusive Topspiel.
Dann nochmal der Hinweis, Dortmund führt 1-0 aktuell gerade, ne?
Also. Noch, die Betonung liegt auf noch. Wir machen weiter mit der Nationalmannschaft. Es gab die Auslösung der Europameisterschaft und unsere U17 ist Weltmeister geworden.
Wo ist das Klatschen?
Da glaube ich.
Ja, hoffen wir mal, dass es das Klatschen war.
Das war ganz bestimmt das Klatschen. Danach, wenn es die Trompeten waren, die Trompeten, passt es zum nächsten Thema. Das ist Strukturproblem DFB. Da würde ich ganz gerne noch kurz mit dir
sprechen. Da bin ich super gespannt, was du dazu sagst.
Da habe ich ein paar Sachen vorbereitet tatsächlich. Und dann sind wir auch schon so weit durch. Aber ich bin mir sicher, dass wir die 1,5 Stunden voll kriegen.
Das denke ich auch.
Und damit
wir werden auch fleißig Fotos und gemacht von den Groupies. Wirklich? Vielleicht möchte der Groupie ja auch noch was sagen. Da wird mit dem Kopf geschüttelt.
Es ist ja auch mehr oder weniger unsere erste Live-Folge.
Ja.
So, das muss man ja auch sagen. Es ist ein bisschen was Besonderes. Was ehrlich gesagt nichts Besonderes war der 12. Bundesligaspieltag.
Haben da welche überhaupt gespielt?
Da haben welche gespielt, aber es ist nicht so viel passiert.
Ich erinnere mich nur an blutleeren Auftritt von Dortmund.
In der ersten halben Stunde, ja.
Ja.
Der wurde dann richtig gut. Dann hat man es gedreht gegen Gladbach zu einem 4-2.
Ja.
Aber die erste halbe Stunde war besonders.
Ich hatte noch den blutleeren Auftritt gegen Stuttgart im Kopf.
Ja, nee, das war ja der 11. Spieltag. Also was ich mir speziell rausgeschrieben habe vom Spieltag ist, dass Union Berlin die Niederlagenserie stoppt.
Stimmt, der Unentschieden gegen Augsburg.
Genau.
Nach wie heißt der Trainer? Belger? Oder war da, nee, der war da noch Interim. Der war noch Interim, ne, mit Eta.
Ja, genau, das war noch mit Interimstrainer-Duo, Grote Eta. Und jetzt hat man ja seit dem Champions League-Spiel, wo wir auch gleich noch zu kommen, den neuen Trainer. Aber es ist das erste Spiel, was man nicht verloren hat, nach vorher 9 Bundesliga-Niederlagen am Stück.
Das ist schon gut, so wie die Parade eben vom Kobel.
War durchaus überschaubar, aber es ist einfach ein Spieltag, der nicht in Erinnerung bleiben wird. Ich habe mir noch was rausgeschrieben als zweites kleines Thema vom Spieltag. Wolfsburg gewinnt gegen Leipzig. Und das ist so ein Punkt, der für mich im späteren Verlauf der Folge noch relevant werden könnte.
Ja, das ist wirklich, hat mich auch überrascht.
Es kam komplett für mich unerwartet. Und das spricht auch irgendwie gegen den Trend der Wolfsburger. Wolfsburg seit Wochen nicht so gut drauf. Also sie kommen auch, also sie haben eigentlich nur das DFB-Pokalspiel auch gegen Leipzig gewonnen. Jetzt gewinnen sie in der Liga gegen Leipzig. Ist die Frage, ist Nico Kovac das Kryptonit von Marc Rose?
Vielleicht.
So ein bisschen.
Kryptonit ja, vielleicht, aber es hat keine weitreichenden Folgen für Marco Rose.
Nee, dann doch eher für Nico Kovac. Für mich ist es aber, kommen wir auch im späteren Verlauf noch einmal ein bisschen detaillierter dazu, einfach so ein Beweis, dass Nico Kovac einfach ein reagierender Trainer ist. Mit Mannschaften, die das Spiel machen wollen, die mehr den Ball haben wollen und wo seine Mannschaft reagieren kann, umschalten kann, kontern kann, ein bisschen giftig sein kann, kommt er einfach besser klar.
Ja, das ist eigentlich der Nico Kovac-Fußball, ne?
Es ist der komplette Nico Kovac-Fußball. Und deswegen ist Wolfsburg eigentlich eine schwierige Station für ihn, weil, ich sag mal, die Wolfsburger Ansprüche passen nicht zu dem Fußball, den Nico Kovac spielen lassen kann. Ob er das will, ist noch wieder eine andere Frage.
Ja, und das Spielermaterial ist ja jetzt auch nicht so kacke.
Nee, es ist relativ gut. Also ich finde, es hat eine sehr gute Spitze. Ich habe mir jetzt aber auch nochmal die Aufstellung gegen Bochum angeguckt und gegen Leipzig im Vorfeld. Also in der Breite nach Mann 12, 13, 14 hört es dann doch auf. Also
ja, natürlich ist auch dennoch nur VfL Wolfsburg, ne?
Ja, stimmt. Aber es ist eine interessante Entwicklung und ich weiß nicht, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte passieren, dass Kovac noch anfängt zu wackeln.
Ja, es ist dann so. Was ich positiv finden würde, wenn da ein Innenverteidiger irgendwann mal zu Dortmund wechselt.
Welche von denen? Lacroix?
Ja.
Siehst du den so stark, dass er das was für Dortmund sein könnte?
Ja.
Als Hummels Nachfolger dann in ein, zwei Jahren?
Kann man überlegen, als quasi als zweieinhalbfachen, also Innenverteidiger Nummer 2 bis 3, so, den du langsam aufbaust, falls Hummels nächste Saison nicht mehr so frisch ist. Aber er hat jetzt ja wieder eine junge Freundin. Wird gemunkelt.
Da
vielleicht
bist du besser drin.
Verjüngt ihn das ja in seiner Art zu spielen oder in seinen körperlichen oder physischen Fähigkeiten. Don't know. Aber ja, also ist jetzt nicht der Top-Einkauf. Ist die Frage, wie viel du da hinblätterst, ne? Wenn da wieder 30 Millionen für hinblätterst, sage ich zu viel.
Ich sehe den aber im Bereich 30, 40 Millionen. Weil ich finde, also ein schneller französischer Innenverteidiger, der noch gut robust ist, ist auch jemand, der ganz schnell mal nach England geht, weil die nochmal 10 Millionen mehr hinlegen.
Ja.
Deswegen, weiß ich nicht, wäre aber auf jeden Fall eine interessante Personalie für den BVB, weil also trotz des aktuellen Kaders würde, glaube ich, noch ein Innenverteidiger mehr, gerade wenn Hummels Rolle nächstes Jahr noch ein bisschen weiter reduziert wird, dem BVB gut tun.
Ja, definitiv. Ich habe ja schon vor der Saison gesagt, dass du normalerweise noch Bella Kopschaft hättest verpflichten sollen.
Wäre gut gewesen, gerade wenn man jetzt auch aktuell hört, dass man wahrscheinlich nicht plant, mit Marius Wolf zu verlängern.
Ist okay.
Finde ich auch okay, aber dann brauchst du ja auf jeden Fall Ersatz. Zumindest mal auf der Außenverteidigerposition. Dann ist die Frage, wie weit man Niklas Süle doch noch einen Tick mehr auf rechts einplant. Und wenn du das machst, bist du ja auch wieder beim nächsten Innenverteidiger. Also,
ja, stimmt.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Abwehrbereich des BVBs spätestens im nächsten Transfersommer eine kleine Transformation durchlebt.
Ja, das glaube ich auch. Aber hast du noch was zum 12. Spieltag?
Nee. Die Bayern gewinnen 1-0 gegen Köln. Das war jetzt nicht so der Gala-Auftritt. Wenn Leroy Sané torgefährlich wäre, gewinnen die das Spiel 3-0, dann ist nichts los.
Hättest du da gewechselt?
Nee.
aber du kannst, also tut mir leid, da verstehe ich auch Hamann und Tuchel nicht. Du kannst nicht in dem Spiel nicht wechseln und sich danach beschweren, dass die Leute zu viel Spiele haben und dass zu viel Belastung ist. Ja, dann wechselt in der Startaufstellung, wechselt im Spiel. Ist mir nicht ganz schlüssig.
Ja, da müssen Sie den Trainer fragen, nicht mir.
Ne? Okay, also, okay.
Sag ich ganz ehrlich. Ich finde es, also grundsätzlich finde ich es okay. Die Begründung danach ist ein bisschen schwammig, aber gut. Wir wissen okay, ja auch,
noch mal, da,
alle, die haben Tor. Ja, das ist das Tor. Das ist das Tor, macht er gut.
Ja!
Kurz zur Einordnung, wir sind schon 20 Minuten in der Folge drin. Das Tor ist in der dritten Minute gefallen. Wir sehen gerade eine Wiederholung. Die The Zone anbietet Sky aber nicht. Ich würde weitermachen mit der Champions League.
Ja, da haben die Dortmund ja auch super gespielt.
Ja, kommen wir gleich zu, ist das zweite Thema. Aber erstmal möchte ich darüber reden. Ich war ja wieder im Stadion. Schachtel Donetsk gegen Royal Antwerpen.
Wir haben die gespielt. Schachtel hat gewonnen, ne?
Schachtel hat 1-0 gewonnen.
Und jetzt ist auf Kurs Europa League. Oder mit Glück Champions League.
Genau, Europa League ist sicher. Sie sind auf jeden Fall Dritter.
Sie spielen auch jetzt in Porto, ne?
Genau, sie spielen in Porto. Wenn sie da gewinnen,
boah.
Champions League.
Champions League.
Ja. Und auch so ist Champions League nicht unmöglich. Problem ist, sie müssten halt gewinnen, weil sie das Hinspiel 3-1 verloren haben. Und in der Champions League zählt der direkte Vergleich vor Torverhältnis.
Ja.
Aber sie sind weiter international. Wir bekommen ziemlich sicher noch ein Spiel.
Ist ja auch, ach, warte mal. Wenn du Dritter wärst, musst du nicht Playoffs spielen, ne?
Nein, dann kriegst du, bist okay, du gesetzt.
Ja. Weil dann könntest du ja eventuell auch einen geilen Gegner bekommen. Mit Liverpool, AS Rom.
Ja.
Wer ist denn noch so? Du könntest auch gegen Frankfurt nicht.
Frankfurt ist Conference League.
Aber Freiburg?
Gegen Leverkusen?
Gegen Leverkusen, stimmt. Stimmt.
Also das ist schon durchaus interessant. Und es ist ja auch so, in der Europa League Tor Schachtel Donetsk, so wie ich die drei Spiele jetzt erlebt habe, sogar neben dem Achtelfinale vielleicht noch ein oder zwei Runden mit einem Upset mehr zu.
Kommt mal ganz auf den Gegner drauf an, ne?
Kommt sehr auf den Gegner drauf an, aber wahrscheinlich, wie gesagt, eine Runde auf jeden Fall noch, vielleicht sogar zwei, was dann auch nochmal die Chancen auf interessante Gegner erhöht. Also ich bin dem Ganzen nicht abgeneigt, muss ich sagen. Es waren zwar minus 5 Grad, aber es hat mir gut gefallen.
Ja. Aber was sonst noch in der Champions League passiert?
Lass uns dann direkt über den BVB reden. Da willst du doch hin.
Das war ein Traum. Ein Traum. Also wirklich. Was heißt denn Schiss? Aber ich habe mir die Aufstellung angeguckt. Ich wusste gar nicht, dass Leao verletzt ist. Das war schon mal sehr, sehr positiv.
Milan leider, also generell relativ ersatzgeschwächt.
Ja, das war schon mal, hat der am Anfang schon mal eine Chance gegeben. So, und das Spiel, also Dortmund echt gut gespielt, was ich nicht erwartet hätte.
Nee, Dortmund hat das wirklich gut gemacht. Ich finde auch, sie haben besser gespielt, also aufs ganze Spiel gesehen, als oft in den letzten Wochen. So, über 90 Minuten lang konstanter als die Meisterzeit. Wenn man jetzt gerade nochmal das Spiel gegen Gladbach sieht, wo die erste halbe Stunde ein Totalausfall war und man sich dann erst gefangen hat, dann ist es ja auch so, klar, Milan konnte nicht mit der ersten Elf spielen, aber du hast immer noch San Siro, du hast 80.000, also du hast ja Stimmung, Historie. Das ist einfach ein schweres Auswärtsspiel gegen die italienische Mannschaft. Und wenn du da drei Tore machst, ey, Chapeau, gute Dortmunder.
Ja gut, muss das sagen, dass das letzte Tor ist bedingt dadurch, dass du ein bisschen aufmachen musstest. Ich glaube, Malik Ciao war auch da schon vom Feld.
Ja, kann sein.
Verletzt vom Feld mit Muskelfaserbündel, irgendwas Muskelriss-Dings. So, naja. Und du hattest auch noch Chancen für ein, zwei Tore mehr. Was ich denn nach dem Spielverlauf zu hoch gefunden hätte. Aber einmal hätte Füllkrug, der haut ihn da halt mit völlig, macht drei über die Hütte oder gegen Pfosten, Latte oder sowas. Pfosten war das.
Pfosten, ja.
Ja, hätte einfach nur rechts ein bisschen geordnet, solide in die Ecke schieben müssen. So, nee, aber es war schon ein guter Auftritt. Und was man auch noch festhalten muss, Kobel hat einen Elfmeter gehalten. Ganz
stimmt,
am Anfang.
Stimmt, hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm von Giroud.
Was sagst du zum Elfmeter?
Oh, schwierig? Darf ich schwierig sagen?
Also ich habe den Elfmeter gesehen und war auch erstmal kontra. Grundsätzlich geht bei Handelfmeter auch so immer sehr, sehr kritisch. Und weiß nicht, ob das immer einer ist. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ja, den kannst du geben.
Den kannst du wahrscheinlich eher geben als andere Elfmeter, die an diesem Spieltag gepfiffen wurden.
So, ja, also kann sich eigentlich nicht beschweren, dass der Elfmeter nicht gegeben, also dass der gegeben wurde. Also weil die ist schon eine aktive Armbewegung von Schlotterbeck hin zum Ball und er vergrößert und verbreitet seine Körperfläche auch.
Und das ist ja das entscheidende Kriterium, dieses Körperflächenvergrößern. Ja, so steht es ja in der Regel.
Für mich eine aktive Bewegung zum Ball mit dem Arm, ob die bewusst oder unbewusst ist, sei dahingestellt, aber.
Also deutlich aktiver als Livermento für Newcastle.
Ja.
Also, das war für mich. Also, wenn du noch was zum Spiel hast, Dortmund gegen Milan, dann gerne, aber sonst würde ich da fast mal einhaken wollen.
Ja, ich möchte noch Mats Hummels hervorheben.
Warte, ich zeig dir kurz meine Notizen.
Oh, ja, da kommt die Tastatur, aber.
Na? Ja, ich habe ihn mir extra als Man of the Match rausgearbeitet.
Ja, nach dem Spiel habe ich dir auch sofort geschrieben. Für mich, Mats Hummels Man of the Match. Hat zwar kein Tor geschossen, aber der hat ein brutales Spiel gemacht. Der hat gerade in der ersten Halbzeit, wo Milan so ein, zwei Halbsituationen hatte, gut im Konter war, die hat er sehr, sehr stark unterbunden und hat diesen Zweikampf verloren. Dann wäre es sehr, sehr kritisch geworden.
Auf jeden Fall wäre es dann kritisch geworden. Es war so ein bisschen, ich habe mich zurückerinnert gefühlt an Prime Mats Hummels. Also der Mann, der nie unfassbar schnell war, aber der, also...
Der in den wichtigen Momenten da ist.
Genau, der in den wichtigen Momenten da ist und der diese patentierte Mats Hummels-Grätsche hat, ja, die einfach...
Wo du normalerweise denkst, wieso gehst du da runter, aber er kriegt trotzdem den Ball.
Ja, ja, genau. Und so nach dem Motto, wenn du da den Ball nicht triffst, dann spielt deine Mannschaft zu zehnt. Aber alles gut, Mats, du hast es im Griff.
Und ich erinnere mich noch in der zweiten Situation, da hat er den klassischen Mats Hummels links-rechts-Batscher gemacht. Weißt du, mit linken Fuß zum rechten Fuß und macht dadurch zwei Spieler dumm. Es war schon gut. Er ist vielleicht beflügelt von seiner privaten Situation.
Könnte mutmaßlich sein. Ich hab's ja auch so, also ich hab's so gehört und ich hab witzigerweise auf TikTok irgendwie ein Reel von Kevin Großkreutz gesehen. Erstmal, warum sehe ich auf TikTok ein Reel von Kevin Großkreutz? Hab ich erfahren, der Mann hat einen Podcast. Natürlich, also jeder hat heutzutage einen Podcast.
Auch wir, hab ich gehört.
Ja. Aber da hat er auch gesagt, also er glaubt, der Mats ist im Moment gut drauf, weil er verliebt ist.
Ja, dann ist ja sehr wahrscheinlich was dran.
Könnte sein, ja.
Aber dann sollte mal der Mats sich mit den Karim Adeyemi unterhalten.
Ja, aber Karim Adeyemi ist auch verliebt. Ausnahmsweise nicht verletzt, aber verliebt. Aber das ist kontraproduktiv für den Mann.
Ja, genau. Das meine ich ja. Vielleicht sollten sie sich da mal austauschen, ins One-on-One gehen. Und dann könnten wir auch bei.
Ist er gerade im Bild?
Oh, ja, einen Uplift erleben, ne?
Ja, auf
Schauen
jeden
wir mal.
Fall.
Haben die Bayern gespielt?
Die Bayern haben auch gespielt, aber erst am Mittwoch. Am Dienstag haben noch die Dosen gespielt. Die Dosen haben gegen Saudi Arabi Money Rich gespielt.
Und verloren.
Ja, nach einer sehr
guten 2-0
Führung.
Und Openda?
Doppelpack. Zwei starke Tore. Also man sieht, dass Lois Openda ein richtiger Baller ist, der Mann.
Ich warte nur darauf, dass die Kicker Interactive Transferfenster eröffnet wird, dann hole ich mir diesen Openda.
Ja, zu Recht. Also da wirst du 20, 25 Bundesliga-Tore drin haben, weil der Mann hat ja jetzt schon 10.
Der darf sich nicht verletzen. Der darf sich keinen Kreuzer holen.
Nein, die Daumen sind gedrückt, weil der spielt zwar für einen falschen Verein, ist aber einfach ein unfassbar spannender Spieler.
Ja, brutal.
Und man muss ja auch sagen, der macht diese beiden Tore ja gegen, also Josep Guardiol, der hat letzte Saison noch für RB gespielt, und gegen Ruben Dias. Also der macht die ja nicht gegen Fallobst-Innenverteidiger. Also beim ersten Tor paced er Ruben Dias weg, beim zweiten spielt er Guardiol schwindelig. Also da ist schon viel Qualität und ich glaube, wir bekommen da 2 RB-Jahre bei Openda, dann ist der Mann weg.
Wenn das denn ausreicht, wenn er nicht schon früher weggeht.
Also RB hat es immer geschafft, die Spieler, wenn sie gut waren, noch einen Saison länger zu halten. Aber ein drittes Jahr sehe ich bei Lois Openda nicht bei
RB. Ja, sehe ich auch nicht. Max 2 Jahre. Ja,
also aber, der ist geboren für England.
Ja, aber trotzdem verloren, 3-2. Haaland hat noch getroffen, Foden hat getroffen und...
Julian Alvarez, der entscheidende Mann. Immer noch ein bisschen underrated, aber ich muss sagen, also aus allgemein deutscher Sicht... RB hätte sich, also rein spielerisch, auch wenn man denen das nicht gönnt, belohnen müssen. Zumindest mit einem Unentschieden, weil die haben wirklich ein gutes Auswärtsspiel gemacht in Manchester. Und sich dann so ein bisschen in der zweiten Halbzeit den Schneid abkaufen lassen. So ehrlich muss man da auch sein.
Ja, ich habe mich aber gewundert, dass so ziemlich fast die Top-11 gespielt hat. Weil, ey, du bist weiter. Da kannst du ein paar andere reinwerfen. Spieler schon fürs Wochenende.
Ja, true, aber ich glaube, ging auch ein bisschen um Prestige. Und also wenn du gegen wen was zeigen willst, dann gegen den aktuellen Trippelsieger, gegen den Champions League-Sieger. Und so, also da, ich glaube, das ist einfach die Philosophie von RB Leipzig und die Firmenphilosophie von Red Bull, dass man immer ans Maximum und ans Limit geht und auch mal drüber hinaus. Und deswegen würde ich fast sagen, das ist fast schon Firmenvorgabe, dass du da die erste Elf aufstellst, ohne Timo Werner, und dann mal ein bisschen Action machst.
Ja.
Jetzt können wir meinetwegen weitergehen und zu den Bayern kommen.
Der war nicht so viel Action, habe ich gehört.
Das war wirklich ein sehr, sehr zähes Spiel. Also viel mehr kann man da nicht sagen, weil Kopenhagen ist einfach eine defensiv gute Mannschaft. Bayern ist nicht so viel eingefallen und dann ist das Spiel da auch so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Ich habe ehrlich gesagt nur Konferenz geguckt. Deswegen habe ich nicht so viel von dem Spiel gesehen, weil einfach nichts passiert ist, muss man ja sagen. Es ist nicht viel passiert, es ist 0-0 ausgegangen. Es ist das erste Gruppenspiel nach 17 Siegen am Stück, das Bayern nicht gewinnt.
Ja. Ich habe es gar nicht gesehen. Ich war bei Mamma Mia im Musical. Da war mehr los.
Here I go again. Ah, can I resist you? Ja, es ist auf jeden Fall nichts verpasst.
Ja. Wollen wir Champions League abschließen oder gab es da noch was Aufregendes, Spannendes? Nee, ne?
Boah, es gab noch Union gegen Braga.
Ja, aber apropos aufregend und spannend, guck mal auf den TV, auf das Fernsehendgerät. Das ist ein Freistoß.
Ja.
Hofmann steht da, Grimaldo steht da auch.
Ja, aber der ist ein bisschen weit weg, den wird Grimaldo nicht direkt machen können. Wobei,
doch, das macht er direkt.
Ja, bist du dir sicher? Boah, Alejandro Grimaldo, traue ich ja viel zu.
Der sieht so
konzentriert. Der atmet schon, als würde er direkt schießen.
Ja, der konzentriert sich so doll.
Boah, ja, stimmt, du hast recht.
Jetzt müssen wir ein bisschen mal machen, weil wir Zeit. Oh ja, ich habe noch für Champions League, habe ich noch 2, 3 Sachen. 4, 5.
Eieiei.
War schon ein wilder Spieltag.
Also wilde Ergebnisse zumindest, ja.
Real 4-2 gegen Neapel. Arsenal haut Lens 6-0 weg. Ghana spielt 3-3
nach 3-1 Rückstand.
Ja, genau. So, Onana hat da viel zu beigetragen.
Torwart. Ja, der war nicht komplett ungefährlich.
Und PSV spielt 3-2 auch nach 2-0 Rückstand.
Gegen den FC Sevilla.
90+2, Pepi.
Ja, der Gute. Dafür aber, Sevilla kann nicht mehr weiterkommen. Für die ist nur noch Europa League drin. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Ja, ist die Europa League ist auch schon entschieden. Aber die müssen... Oh, das wird aber eng. Wie haben die gegen Lens gespielt?
Habe ich gar nicht im Kopf, muss ich gestehen. Ich würde dann, ehrlich gesagt, auch schon was weitermachen und zum Spieler des Spieltags der Champions League kommen. Möchtest du jetzt einfach so aus der kalten den Kandidaten reinwerfen oder soll ich dir zwei vorschlagen?
Boah, ich überlege gerade, wer es sein könnte oder werden sollte. Wer irgendwie viel getroffen hat oder so. Aber da fällt mir noch Mats Hummels ein.
Ey, es ist bei mir auch. Ich habe Mats Hummels und ich habe noch Gabriel Jesus dabei, weil Arsenal sehr, sehr stark gespielt hat. Jesus Tor und Vorlage, aber auch nicht mehr. Alles unterschiedliche Torschützen bei Arsenal, deswegen geht sich das so ein bisschen auf. Und viele Spieler, Martinelli hat 2 Scorerpunkte gemacht, Ødegaard hat 2 Scorerpunkte gemacht, Gabriel Jesus hat 2 Tore gemacht. Deswegen, ich bin
aber
ganz
sind
ehrlich... Aber
sind 34 und nicht neu verliebt?
Erstens das, sie haben kein wichtiges Auswärtsspiel beschritten. Und man muss ja auch sagen, der BVB ist definitiv weiter in der Todesgruppe.
Ja.
Hat
das haben wir gar nicht erwähnt jetzt gerade eben. Und das ist ja auch das Blöde, hat PSG nicht diesen Kack-Elfmeter gekriegt.
Gruppensieg.
Wäre Dortmund vor dem letzten Spieltag als Erstplatzierter qualifiziert.
Deswegen kann es für mich auch nur Mats Hummels sein.
Ja, du hast die Statistiken da. Was hat er alles so gerissen?
Ich habe 9 klärende Aktionen bei Mats Hummels. 10 erfolgreiche Tacklings, er hat kein Foul gespielt, 2 Kämpfe 93% gewonnen, Passquote 94%. Das sind komplett überragende Statistiken.
Weltklasse.
Ja, das muss man, also es gibt nichts darunter, das ist absolute Weltklasse.
Ja, das ist der Prime-Mats Hummels.
Da war man ganz kurz wieder im Jahr 2014, da kommen wir später nochmal zum Jahr 2014.
Kurze Frage, war 2014 auch verliebt?
Boah, das musst du die Kati fragen, weiß ich nicht.
Ja. Tja. Wir können Leo nicht mehr fragen, vielleicht weiß sie das.
Das Das ist eine gute Frage. Die werden wir so aus der Kalten nicht beantworten können. Und damit würde ich sagen, sind wir nach knappen 25 Minuten eben hier und jetzt angekommen. Wir sind am 13. Bundesligaspieltag, den wir parallel, wie erwähnt, schauen.
Wollen wir noch kurz auf U17 DFB-Strukturproblem oder danach?
Danach. Das wird noch ein größerer Block.
Ach du Scheiße.
Deswegen lass
ich
uns
hoffe,
das
dann nochmal. Genügend Glühwein.
Wie viel hast du noch in der Tasse? Zur Not müssen wir kurz pausieren und du musst nachnehmen.
Ja, oder vielleicht bringt mir auch jemand was.
Da müsstest du ganz, ganz nett fragen.
Na, das kriege ich hin.
13. Bundesligaspieltag. Du hast ehrlich gesagt mehr gesehen als ich, weil Bayern gegen Union Berlin wurde gestern abgesagt. Und dadurch blieben in der Konferenz Stuttgart gegen Bremen, Leipzig gegen Heidenheim.
Nee.
Und Gladbach gegen Hoffenheim übrig.
Stuttgart gegen Bremen hat Freitagabend gespielt.
Nee, da hat Darmstadt gegen Köln gespielt. Stuttgart gegen Bremen war das Topspiel.
Topspiel, so.
War das Topspiel.
Ja, ich wollte sagen, ich habe doch gestern Konferenz geguckt, ich habe die nicht gesehen.
Ja, Bochum-Wolfsburg. Und daraufhin habe ich mich allen Ex-Usern ehemals Twitter angeschlossen und gesagt, das war die schlechteste Halbzeitkonferenz, die Sky je an.
Ja, es waren nur 3 Spiele. Schon mal, das ist schon mal nicht so geil. Und ja, es sind halt so Kackspiele.
Also sind auch, also die will ich alle nicht sehen, eigentlich. Nee. Also die müssen von mir flankiert werden von wirklich interessanten, guten Mannschaften. Dann lasse ich mir das gefallen.
Naja, würde mich gerne mal interessieren, wie viel weniger Leute so eine Konferenz geguckt haben, weil Bayern nicht gespielt hat.
Ich glaube schon signifikant.
Ja, liebes Sky-Redaktionsteam, sagt uns doch mal Bescheid.
Das wäre wirklich, wirklich interessant zu wissen, wenn man da Statistiken hätte. Dadurch hat man einfach nur 3 Spiele und ich habe mich da jetzt nicht so tief reingearbeitet.
Aber wollen wir erstmal zum DSF kommen? Zum Davy-Selke-Freitag?
Ja, lass uns zum Davy-Selke-Freitag kommen. Zu dem komme ich später auch noch relativ groß. Den habe ich mir Strukturproblem und DFB ist Davy-Selke als auch Thema.
Ja.
Erzähl mir, hast du das Spiel gesehen? 90 Minuten voll.
Natürlich nicht. Ich muss mir kurz überlegen, was ich Freitag gemacht habe. Ich habe Freitag natürlich
Weihnachtsmarkt.
Derby? Stadtderby, Pauli gegen HSV.
Das habe ich emotional verdrängt und ich hätte gehofft,
darüber dass wir noch sprechen.
Das wäre was für einen Anfang gewesen, für Gossip-Teil.
Nee,
die Chance ist jetzt vertan.
Kurz, ich sehe Kolja gerade nicht, leider. Weil Kolja könnte nur bestimmt was drüber sagen. Der hat es wahrscheinlich auch nicht gesehen, aber wird sagen,
HSV. Du wolltest mit Davy Selke reden.
Nee, HSV, also nochmal zum kurzen Spiel. Da musste der ein. Das, also,
das 2-0, ne?
Das 2-0, oh.
Eigentor des Jahrzehnts?
Herrlich. Ja, aber ist auch geschuldet, finde ich, durch den Tim Walter Fußball.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Das wäre nämlich mein nächster Take gewesen. Tim Walter ist schuld an diesem Eigentor.
Ja, genau. Weil du spielst einen Abstoß kurz auf einem Platz, wo es geschneit hat.
Im 5-Meter-Raum mit 2 Leuten.
Ist im 5-Meter-Raum mit 2 Leuten, dass der selber reingeht, dass das dir selber zu verschulden. Und so, dann suche ich den Fehler auch nicht beim Torwart. Kein Stück.
Nein, also Heuer Fernandes ist da wirklich nur das letzte Ende der Kette an einfach, ich sag mal, Unglücklichkeiten. Und dass der dann so unglücklich beim Ball semmelt, dass er sich das Ding selber reinhaut.
Ja, ich seh's dir nochmal.
Ist dann einfach so.
Herrlich.
Aber es ist natürlich sehr beruhigend, dass es dem HSV passiert.
Ja, Torwart spielt ihn kurz, gerade, tippt ihn nur an, der Innenverteidiger spielt ihn zum anderen Innenverteidiger, der steht am Ecke 5er, der schiebt ihn fast ins eigene Tor und Heuer Fernandes denkt sich, oh scheiße, der Ball ist ganz dicht am Tor, ich muss ihn ganz weit wegpölen und dann springt er auf und ist er halt im Tor. Hätte er nichts gemacht, wäre er halt ins ausgegangene Ecke.
Wahrscheinlich, oder irgendwie gegen Innenpfosten und liegen geblieben. Aber danach gab es noch die Diskussion, dass das Tor nicht hätte zählen dürfen, weil schon 2 Pauli-Spieler auf der 16er-Linie standen. Da gab es eine relativ große Diskussion auf ex-ehemals Twitter drüber. Auch eingeordnet von Manu Gräfe, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, der gesagt hätte, dieses Tor hätte nicht zählen dürfen, weil 2 Pauli-Spieler mit den Füßen auf der 16er-Linie stehen und in dem Moment im 16er sind.
Das ist mir scheißegal.
Ja, finde ich, ist denn
aber
so.
Aber eine kurze Einordnung. Pauli 2-0 geführt. Und HSV innerhalb von 5 Minuten das 2-2 gemacht. Pauli mehr das Spiel gemacht. Hätten den Sieg eher verdient gehabt. Hatten, glaube ich, Ja, wir hatten nicht so viel aufs Spiel geguckt, weil wir nebenbei viele interessante Gespräche und Ablenkungen hatten. die dabei wissen Bescheid. Aber war relativ ausgeglichen. Pauli mehr Spielanteile, aber wir hatten, glaube ich, nicht mehr so große Chancen. Schon schade, dass sie nicht gewonnen haben. Dadurch, durch das Unentschieden, da Kiel heute gewonnen hat, ist Kiel Zweiter.
Ja. Aber man muss dazu sagen, alle drei Nordclubs vorne. 1-2-3, ja. Zweimal Hamburg, einmal Kiel.
Ja, dann kommt Düsseldorf und dann Fürth.
Ah, also es könnte wirklich sein, dass wir zumindest eine Mannschaft nächste Saison von denen in der Bundesliga sehen.
Wäre schön.
Also haben wir wieder mehr Norden in der Bundesliga. Und ich muss mal ganz kurz, also wir sind jetzt in der 40. Minute bei Bayer gegen Dortmund. Dortmund hat einmal aufs Tor geschossen. Bayer spielt die komplett an die Wand, ne?
Ja, also ich guck da nicht so ganz hin, aber solange das 0-1 steht, ist alles in Ordnung.
Es ist aktuell absoluter Dortmund-Fußball. Sie lullen die Leverkusener ein.
Naja, nicht Dortmund-Fußball, Terzic-Fußball.
Terzic-Fußball, Entschuldigung, das ist wichtig.
Ja.
Da muss man jetzt endlich zu Davy Selke? Können wir?
Ja, DSF.
Bitpoint für Köln. 6-Punkte-Spiel.
Ja, absolut.
Absolut wichtig. Weiß ich gar nicht, was ich dazu noch groß einordnen sagen soll. Das ist die Reaktion, die Köln gebraucht hat gegen den Gegner, der in der Bundesliga am wenigsten kann.
Ja, definitiv sehr, sehr wichtig für die. Sind dadurch raus aus dem Tabellenkeller. Also Abstiegsplätze.
Das ist alleine auch schon psychologisch wichtig, dass du nicht mehr die Laterne hast, weil Köln ist nicht gut, aber auch nicht laternenmäßig schlecht.
Nee. Und sichert vielleicht auch einen Trainerjob.
Könnte ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Und ich will jetzt nochmal gucken, wen sie denn die nächsten Spiele haben, jetzt bis zum Ende des Jahres, was da noch so geht.
Und ich dachte, es wird meine Überleitung.
Ach so, ich spiele noch gegen Mainz, auch wichtig.
Kannst sehr
auch
wichtig.
Noch was holen. Dann spielen sie gegen Köln, gegen Freiburg, wird schwierig. Köln heute wieder gewonnen. Gegen Mainz 1-0, Grigoritsch. Und dann spielen sie nochmal das letzte Spiel gegen Union. Kannst du auch gewinnen. Also aus den beiden Spielen kannst du 6 Dinger mitnehmen.
Ja, aber extrem wichtige Spiele auch.
Ja, ja. Und wenn du 6 Dinger hast, hast du 15 Punkte. Dann bist du wahrscheinlich Platz 12, 13.
Das ist okay. Also das ist ehrlich gesagt okay für so, wie es da unten läuft.
Ja.
Im Abstiegskampf. Und deswegen.
Ne? Die Überleitung des Todes wolltest du machen?
Denn, ich wollte in die absolute Mainz? Überleitung.
Wolltest du zu Mainz oder wo wolltest du hin?
Nee, ich wollte zu Bochum gegen Wolfsburg wegen Trainer und Trainerjob gerettet. Weil der Job, den wir am Anfang der Folge durch das 2-1 von
Wolfsburg. Fleischwolf gedreht haben?
Einmal durch den Fleischwolf gedreht, aber dessen Job noch gerettet wurde, könnte jetzt anfangen zu wackeln nach einem 1-3 gegen Bochum, was doch relativ blutleer, lustlos und auch extrem langweilig war.
Ja, die haben auch in scheiß Trikots gespielt.
Wolfsburg.
Orange, ja.
Ja,
da frage ich mich manchmal, wie irgendwelche Designer sowas machen können.
Ja, weil also grün und blau hätte auch funktioniert.
Ja, genau. Nee, aber Bochum, starke Mannschaftsleistung, Winsleistung. Und für Bochum auch wichtig.
Für Bochum extrem wichtig. Es
sind irgendwo Punkte, die du nicht eingeplant hast, ne? Würde ich mal behaupten.
Nicht zwingend. Also es sind die du gerne mitnimmst, die du wahrscheinlich nur an Bochum-Stelle ein-, zweimal pro Saison holst, wo du jemanden schlägst,
ja, genau.
Wo du es nicht erwartest.
Und Bochum-Wolfsburg trennen jetzt noch 3 Punkte.
Siehst du?
Und Wolfsburg geführt vor 2 Wochen waren die an der Europa League dran.
Ja, Wolfsburg haben auch die ersten 4 Spiele gewonnen und jeder sagt, Wolfsburg ist gut dieses Jahr.
Ja.
Es liegt aber auch so ein bisschen an der Systemumstellung von Kovac, sage ich ehrlich.
Ihr hätten die jetzt das Spiel gewonnen gegen Bochum, wären die Siebter.
Ja, deswegen, also Wolfsburg immer im falschen Moment wirklich schlecht. Und es ist das, was ich am Anfang der Folge angesprochen habe. Wolfsburg spielt in einem 3-4-2-1-System. Es ist einfach ein System, das auf den Gegner reagieren soll, was gegen Mannschaften wie Leipzig, gegen Frankfurt, gegen Bayern, gegen Leverkusen wahrscheinlich gut funktioniert. Aber
Bochum macht nicht das Spiel.
Genau, und Bochum hat gar nicht das Spielermaterial, um gegen Wolfsburg das Spiel zu machen.
Ne, nicht im gesamten Kader.
Nee, deswegen.
Ein Spieler kann es schon leisten, der hat aber wieder nicht gespielt.
Daschner meinst du? Ja, genau.
Nee.
Ja, das ist sowieso noch. Also,
ja, Paslak und Daschner, beide auf der Bank.
Ja.
Nicht eingewechselt.
Skandalös. Da gönne ich dem Bochumer auch schon fast den Sieg nicht mehr. Wirklich, fast vorbei. Sag ich dir, wie es ist. Aber ne, Niko Kovac wird wieder nicht dafür belohnt.
Gehst du triff zu spielen?
Genau, weil Wolfsburg hat 57% Ballbesitz. Sie spielen auch knapp 100 Pässe mehr als Bochum. Aber es ist genau das, die Daten sagen was anderes als die Spielidee von Kovac. Und das ist einfach so konträr, das wird sich aufreiben da in Wolfsburg mit der Zeit.
Ja, ist die Frage, wie viele Punkte sie bis zum Ende des Jahres holen, ne? Wenn sie bis zum Ende des Jahres, haben noch 3 Spiele, bin ich der Meinung.
Ist korrekt, ja.
4. Spielen gegen Gladbach im Pokal.
Ja, okay, aber ich sehe es nur Bundesliga.
Nächste Woche.
Ja, ja, jetzt ist...
Also spielen gegen Freiburg, Darmstadt und Bayern. Ja, da werden sie mit Glück 6 holen. Und, ja, 6 Punkte holen. Mit Glück, also gegen Freiburg und Darmstadt. Mit Pech nur 1.
Mit Pech nur 1. Ich sage, sie holen 3. Sie gewinnen gegen Darmstadt und verlieren gegen Freiburg und Bayern.
Ja, ja, das wäre realistisch. Dann ist er noch da.
Glaubst du echt, dann ist er noch da?
Ja.
Ich würde gerne fast dagegen wetten. Und sagen, er holt 3 Punkte, er gewinnt gegen Darmstadt. Und dann 2 Niederlagen und dann ist er weg. Dann wird man sich nach dem Bayern-Spiel, Bayern ist das letzte, richtig?
Ja.
Dann wird man sich nach dem Freiburg. Bayern-Spiel von Niko Kovac trennen.
Und ist aber auch die Frage, wie sie gegen Gladbach im Pokal spielen. Ist auch entscheidend.
Kann ich jetzt schwer mit.
Kann ich jetzt so noch nicht predikten.
Aber es ist wirklich, also ich sag, er ist danach weg, weil den könntest du einen neuen Impuls setzen, dann könntest du Oliver Glasner als Trainer holen, der kann die ganze Wintervorbereitung machen und dann kann Wolfsburg, glaube ich, erfolgreich und ein bisschen geplanter und zwischen Spielidee und das, was sie wirklich auf den Platz bringen und wie sie Gegner angehen, inhaltlich sinnvoller in der Rückrunde agieren.
Ja, das kannst du haben.
Das ist jetzt meine Prediction. Aber
dann möchte ich noch, also über Leipzig-Heidenheim kurz sprechen.
Dann sehr gerne.
Heidenheim, eine starke, engagierte Leistung.
Aber wie oft? Die haben immer einen Plan, aber da fehlen halt die letzten 10% für die Bundesliga.
Ja, manchmal die letzten 10%, die Qualität der einzelnen Spieler fehlt da. Einfach manchmal. Gladbach, relativ schnöde und langweilig, 2-1 gegen Hoffenheim gewonnen.
Oh! Boah!
Nee.
Alter Schwede.
Kurz vor der Halbzeit.
Psychologisch wichtiges Tor für Bayer, die eine bockstarke erste Halbzeit belohnen durch Florian Wirtz.
Ihr wird gelacht.
Ja, kaputt gelacht im Hintergrund.
Du hast dich erschrocken?
Wir sind überhaupt nicht erschrocken hier.
Nee. Ja, ist nur. Wer verliert denn den Ball?
Das ist einfach rumgedaddelt.
Beine Gittens.
Aber es ist eine sehr, sehr starke Umstellsituation der Leverkusen, ne?
Oh, es ist Abseits.
Nee.
Doch von Boniface, jetzt mit seinem dicken Arsch im Abseits.
Boniface macht ihn stark fest. Dann. Ja, von Pong.
Schlotterbeck mehr Gegnerdruck. Oh.
Was macht Marius Wolf da? Will Marius Wolf, dass sein Vertrag nicht verlängert wird? Der weiß ja gar nicht, wo Florian Wirtz ist.
Ja, hinten rechts um seinem Rücken. Und dann Latte und dann springt er hinten rein.
Der ist drin, ein wunderschönes Tor.
Ja, aber ich will nochmal die Szene mit Boniface sehen.
Als Schusstechnik à la Bonheur, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja.
So, bitte, so sieht man ja richtig viele Wiederholungen.
Ja, die sollen noch die Szene mit Boniface sehen, weil ich glaube, es ist wirklich abseits.
Jetzt wird's gecheckt.
Gecheckt. Ja! Ja!
Ist das ärgerlich. Abseits.
Kein Tor.
Ja.
Ja, sag ich doch. Der dicke Arsch ist im Abseits.
Mann.
Und auch mit dem Arsch kann man ein Tor erzielen. So,
damit möchte ich überleiten zum VfB Stuttgart.
Was das?
Deine Überleitung ist, ja, der dicke Arsch von Victor Boniface hat nämlich 7 Saisontore und Dennis Undaff hat als Stürmer Nummer 2 bei Stuttgart 8.
Hat der 8 Buden schon?
Ja. Der hat 8 Buden in 12 Spielen.
Boah.
Ja, der hat wieder getroffen und es ist genauso gekommen, wie Sebastian Hoeneß gesagt hat, es werden beide spielen, Gyrassi und Undaff. Beide haben gespielt und beide haben getroffen.
Ja, Gyrassi nur per Elfmeter, aber auch das Tor von Undaff hat er quasi vorbereitet durch einen Schuss.
Ja.
Ja, stark und ich glaube, wir sehen Gyrassi bald nicht mehr in Stuttgart, weil sie ihn nicht mehr brauchen.
Weil sie Dennis Undaff 1:1 haben.
Und du kannst ja mit ihm verkaufen und dadurch den Kader in der Breite besser aufstellen.
Das ist wahr, wobei du natürlich nicht allzu viel Geld für Gyrassi bekommst, weil der eben eine Ausstiegsklausel hat.
Von 20?
20 Millionen. Das ist sehr gutes Geld für Stuttgart, aber aktuell ist der ja mehr wert als 20 Millionen.
Och,
Mann, Leute, ey. Och, aber Leverkusen spielt so gut,
ey. Ja. Ja, Stuttgart, was sagst du zum Trikot?
Dieses Sondertrikot, was aussieht wie ein aufgeschnittener Kohl.
Ja.
Ich find's ganz geil. Also ich find's okay, cool. Für ein Sondertrikot. Es hat ja auch irgendwie eine Story, die ich nicht hundertprozentig genau wiedergeben kann.
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Künstler, der das designt hat aus Stuttgart. Der war auch kurz im Interview. Weil er hauptsächlich mit den Farben Schwarz, Weiß und Gold arbeitet. Deswegen ist
das. Sind das die Farben des Trikots?
Ja, genau. Aber das Muster finde ich brutal hässlich.
Also wenn man es einmal als
aufgeschnitten... Gold-Schwarz kann geil aussehen.
Sehr.
Auch mit Weiß auch. Aber... Nee. Aber es soll ja anscheinend irgendwie durch...
es hat auf jeden Fall eine
Geschichte. Kohl-Spezialgericht sein.
Also
irgendwie sowas.
Daran
ist es angelehnt.
Ja, es hat auf jeden Fall eine Geschichte.
Aber da kann uns vielleicht unser Hörer Peer als heimlicher Stuttgart-Fan mehr dazu erzählen.
Ja, ich habe schon wieder das klassische Stuttgart-Ole bekommen. Es ist so, dass viele Leute sich darüber aufgeregt haben, dass dieses Trikot so teuer ist, dass es 189 Euro kostet, in Anlehnung an das Gründungsjahr.
Von VfB Stuttgart. 18,99 hätten sie es ja für 18,99 verkaufen können.
Glaube ich nicht. Ich finde es ehrlich gesagt okay, weil sie es eben auch nur in der Stückzahl des Gründungsjahres produziert haben. Also es gibt nur 1899 gegründet. Weiß ich nicht genau, wann Stuttgart gegründet ist.
Ja, aber Dortmund davon hatte auch mal ein limitiertes Dings mit 1909 Auflagen, den es nicht für 190,90 Euro verkauft.
Ja, okay. Ich find's trotzdem okay.
Ja, ich find's trotzdem ein bisschen geil.
Weil es eben was Besonderes ist und wenn du es... Klar willst du es halt auch so für dich als Andenken haben, aber wenn du es sealed lässt und schonst, sag ich mal, ist es jetzt schon mehr wert.
Ja,
das stimmt. So, deswegen, ja, kann ich verstehen, Fußballtrikots werden immer teurer, aber ganz ehrlich, dann kauf dir das normale. Man sollte lieber darüber diskutieren, dass das normale Trikot viel zu teuer ist, als ein Sondertrikot mit so einer limitierten Auflage.
Für mich ist beides zu teuer. Egal, lass uns weitergehen.
Ja.
Hast du noch was zur Bundesliga?
Ich habe nichts mehr zur Bundesliga.
Naja, ich würde noch kurz sagen, dass Freiburg heute 1-0 gewonnen hat. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. 1-0 durch Gregoritsch gegen Mainz.
Ja.
Freiburg jetzt, glaube ich, 8. mit...
Auf Freiburg spielt eine grundsolide Saison.
18 Punkten, punktgleich mit Frankfurt.
Die
und schnuppert theoretisch an 6. Platz. Hoffenheim 20 Punkte. Ah, Frankfurt spielt noch.
Frankfurt spielt noch heute, 19:30.
Gegen Augsburg. Super.
Ja, das muss Frankfurt gewinnen.
Ja. Dann kommen wir zu dem großen Block.
Genau.
DFB.
Der gute DFB. Heute habe ich den DFB mitgebracht. Normalerweise ist das ein Thema, dem ich mich versperre.
Ja, ist mein Part.
Ja, eben. Eigentlich umgekehrte Rollen, aber ich will einfach drüber sprechen.
Bist du noch Mitglied im
DFB-Fanclub?
Ja.
Ja, ich bin noch Mitglied.
Ja.
Ja, ich krieg auch immer noch quartalsweise das DFB-Journal. Das ist eine richtige Zeitschrift, die rausgeben.
Okay, das ist der Wahnsinn.
Also da hätte ich theoretisch U17-Spieler draus kennen können, ich kannte aber keinen.
Kanntest du wirklich gar keinen?
Nein, ich kannte gar keinen.
Auch Paris Brunner nicht?
Nein, den kannte ich nur, weil du mir, als er bei Dortmund suspendiert wurde...
Dir das erzählt habe.
Genau, mir dazu was geschickt hast und das wusste ich nicht mal. Weil ich auch kategorisch sage, mir sind... U-Spieler, U-Spiele und U-Wettbewerbe egal, weil die komplett keine Relevanz und Aussagekraft haben, was aus den Leuten im Profibereich wert. Also ich brauche mir das nicht angucken.
Definitiv. Aus dieser Mannschaft oder dieser Mannschaft werden maximal 3-4 Top-Spieler.
Du kannst haben, dass wirklich nur 3-4 daraus wirklich Spieler werden, die eine normale, gute Bundesliga-Karriere spielen. Das,
ja.
Also, das darf man immer nicht vergessen. Die Jungs sind 17, die sind nicht mal erwachsen. Das ist der 2006er Jahrgang vom DFB. Deswegen, also das braucht man jetzt nicht so hochhängen. Also wir haben da keine Mannschaft von 15 zukünftigen Weltstars und die werden in 10 Jahren gemeinsam Weltmeister. in der Konstellation. Ja, die Illusion muss man sich gerade so ein bisschen nehmen.
Aus dieser Mannschaft, wie man schon ein bisschen hervorheben muss.
Nur darf ich?
Einmal Paris Brunner und ja. Nur darf ich.
Ja, ja, da also.
Also da ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass die in der im deutschen Oberhaus oder im spanischen Oberhaus landen werden.
Du hast es aber auch oft, dass gehypte und sehr, sehr starke Spieler aus U-Jahrgängen, also Spieler, die da die besten sind, am härtesten abfallen nachher.
Meinst du Jan Fiete Arp?
Als Beispiel? Also es gibt viele, die wirklich...
Ja, der wird auch mal bei HSV gespielt, Halilovic, Alan Halilovic.
Halilovic zum Beispiel, Mastur von Milan. Ne Markus Berg war wirklich der überragende U21-Spieler. Ja, ne? Ja. Den haben auch Verletzungen kaputt gemacht. Aber lass uns da gerne ein bisschen drüber sprechen, denn lass uns mit Strukturproblemen DFB anfangen und danach erst über die aktuelle Nationalmannschaft reden, weil wir sind jetzt schon so ein bisschen drinne. Erstmal sagen wir natürlich Glückwunsch an die U17.
Hier nochmal Applaus, gelb, ne?
Applaus ist gelb, ja. Aber, jetzt kommt mein großes
Aber.
Du hast es eben schon gesagt. Viele Spieler davon werden am Ende nicht so relevant. Und dafür habe ich jetzt ein paar Statistiken mitgebracht. Weil unsere Nationalmannschaft steht ja sehr, sehr groß in der Kritik.
Wir sind nur Platz 16 der FIFA-Weltrangliste.
Genau, wir verlieren so ziemlich jedes Spiel. Ne? 3 Siege in 2023. 6 Niederlagen, ein Unentschieden.
Also 3 Siege sind gut, wenn man 3 Spiele hat.
Ja, man hat aber 10. Deswegen ist das alles so ein bisschen schwierig. Und ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich mich frage, warum ist das so? Weil in den U-Jahrgängen sind wir so gut wie noch nie. Deswegen, für mich, haben wir nicht wirklich ein Strukturproblem. Wir haben auch nicht wirklich ein Ausbildungsproblem. Wir haben ein Problem, dass irgendwo im Kern der Herren-Nationalmannschaft steckt.
Jein. Ich habe dazu ein ganz interessantes Interview auf Kicker gelesen mit Niklas Schmidt, der vor der Saison für 2,5 Millionen von Bremen zu
Toulouse
gegangen ist. Und der hat erzählt, erstmal trainieren die da viel, viel mehr.
Ja, ja.
Und Toulouse selber auch spielen sehr, sehr viele junge Spieler.
Toulouse ist aber auch eins der Hauptausbildungszentren in Frankreich. Also Toulouse hat eine sehr, sehr gute Jugendarbeit, ja, muss man dazu sagen.
Aber generell hat er gesagt, in Frankreich wohl spielen viele, viele, viele Junge. Und da wird, also junge Spieler, da wird denen eine Chance gegeben. Und denen werden Fehler verziehen. Also eher als in Deutschland.
Das ist wahr. Die Struktur ist einfach anders. Das muss man ehrlich so sagen.
Und so, wenn man da zwischen den Zeilen liest, hat sie nicht klar und deutlich gesagt, oh, guck mal damit die Realform Aufstellung im Ballbesitz von Leverkusen an.
Ja.
Ah gut, das Ballbesitz, ja, ich will mal die Realform Aufstellung vom ganzen Spiel sehen.
Gut, aber Leverkusen hat ja 60% oder 70% Ballbesitz, sie haben ja nur den Ball. Deswegen ist es spannend.
Ja, aber kommen wir zurück zu dem Toulouse-Ding. Ich glaube einfach, dass in Frankreich den jungen Spielern mehr und anders und besser eine Chance geben wird, sich zu entwickeln, Spielpraxis zu bekommen, als in Deutschland.
Ja und nein. Es ist ja aber auch so, dass Frankreich die letzten Jahre im Herrenbereich erfolgreich war.
Wir könnten eine 3 Nationalmannschaften machen.
Im U-Bereich aber überhaupt nicht. Die sind immer im Achtel- oder Viertelfinale rausgeflogen bei allen relevanten Turnieren. Echt? In den letzten Jahren. Ja, ich habe mir nämlich, jetzt kommt's nämlich, ich habe mich hingesetzt und ich habe mir seit dem EM U21 2009, wo immer in Deutschland dargestellt wird, dass das der legendäre deutsche Jahrgang ist, der 2014 Weltmeister geworden ist, alle U-Nationalturniere U17, U19, U21 in Europa angeguckt. Die letzten 15 Jahre.
Ja.
Frankreich hat keins gewonnen.
Okay.
So, das kommt einmal dazu. Und dann, Fun Fact, aus dieser Mannschaft, die immer als Mutter des Erfolges für 2014 gilt, sind es am Ende 6 Spieler von 23, die Weltmeister geworden sind.
Und wie viele Spieler haben von den 6 Spielern Stamm gespielt?
6.
Guck, das sind mehr als 50%. Das finde ich schon extrem und wirst du wahrscheinlich in anderen Ländern nicht gehabt haben. Ich finde das schon als Mutter des Erfolgs. Oder Vater. Ursprung.
Ja, bis zu einem gewissen Grad. Geht aber noch weiter. Also, ich lese dir die Aufstellung von 2009 EM-Finale in Schweden gegen England vor.
Darf ich vorher raten, wer da alles so mitgespielt hat und mitgewirkt hat? Manuel Neuer?
Ja, aber okay.
Mats Hummels, Benedikt Höwedes.
Beide richtig.
Mesut Özil.
Richtig.
Sami Khedira.
Richtig.
Fehlt nur noch einer, ne?
Einer von den sechs fehlt noch. Man muss dazu sagen, Hummels hat im Mittelfeld gespielt in dem Spiel.
Also es wird noch ein Verteidiger?
Es wird ein Innenverteidiger.
Weil ich hätte jetzt eher Thomas Müller gesagt, aber Innenverteidiger. Hat er dann noch gespielt? Skodran Mustafi hat...
Nein,
das geht ja auch nicht. Wer denn?
Also es ist eigentlich obvious. Es haben 3 von 4 Leuten...
Ach ja, Boateng, Mann.
Ja, Jerome Boateng. Die haben in diesem Finale gespielt. Es ist aber auch so, dass unter anderem ein Daniel Adlung in dieser Mannschaft war, ein Patrick Ebert in dieser Mannschaft war, ein Shinedu Ede in dieser Mannschaft war. Und es war zu dem Zeitpunkt so, Thomas Müller ist erst nach dem Turnier das erste Mal für die U21 nominiert worden. Der hat aber auch nur 6 Spiele für die U21 gemacht und nie ein U21-Turnier gespielt. Toni Kroos hat auch nie U21 gespielt, der war da schon A-Nationalspieler.
Ja, der ist halt einfach zu gut gewesen.
Und das ist so ein bisschen einmal der Kern, wo ich gleich hin will. Ich möchte aber erstmal noch weitermachen. Seit diesem Titelgewinn sind wir 2014 U19 Europameister geworden, 2017 U21 Europameister, 2021 U21 Europameister, 2023 U17 Europameister und Weltmeister. Und unser 2006-07er Jahrgang, der jetzt Weltmeister geworden ist, vorgestern, ist der erste Jahrgang überhaupt, der Welt- und Europameister wird. Es gab es noch nicht im U17-Bereich, dass jemand gleichzeitig Welt- und Europameister wird.
Da haben wir doch eine glorreiche Zukunft vor uns.
Theoretisch, ja. Und da will ich ja gerade hin. Warum sind wir so erfolgreich im U-Bereich, können das aber nicht transformieren? Daraufhin habe ich mir die Startaufstellung all dieser Finals der U19 und U21 der letzten Jahre angeguckt. Man muss dazu sagen, wir sind 2019 auch Vize-Europameister in der U21 geworden. Also Stefan Kuntz war 3-mal hintereinander im Endfinale.
Stimmt.
Hat 2-mal gewonnen und 1-mal verloren. So. Wenn man diese ganzen Mannschaften durchgeht von 2014, dann hat man 44 Spieler, die hätten starten können in so einem Finale. Es gibt nur einen Spieler, der doppelt gespielt hat, und das ist Marc-Oliver Kempf. Der hat sowohl 2014 als auch 2017 im U19 bzw. U21 Finale gespielt. Also hast du 43 unterschiedliche Spieler. Rate mal, wie viele davon heutzutage als Nationalspieler bezeichnet werden können.
Oh, nicht viele, nicht mal 10%. Nicht mal 10%, safe nicht. 2 oder 3. Weil alle, die damals schon so gut gewesen sind, die haben schon fast Nationalmannschaft gespielt.
Ja, ist ein Punkt. Und jetzt kommt der überraschende Fakt. Es sind von den 43 Spielern 10.
Oh, sind doch mehr als 10%.
Ja, das sind fast 25%.
Ja.
Und das hat mich auch überrascht. Und dann frage ich mich, die Quote ist ja sehr, sehr gut. Also wenn du es schaffst, aus deinen U-Jahrgängen, also 25% sogar richtig zu nicht nur zu gestandenen Bundesligaspielern, sondern zu Nationalspielern zu machen.
Wer sind die 10?
Die 10 sind, warte, ich habe es mir nicht rausgeschrieben, ich muss da ja mal ganz kurz gucken, ob ich sie finde. David Raum, Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz, Lukas Klostermann, Jonathan Tah, Benjamin Henrichs. So, jetzt muss ich weiter einmal hoch. 6 haben wir Serge Gnabry. 7 und hier haben wir noch Julian Brandt sind 8. Joshua Kimmich 9. Und dann hatte ich in meiner Rechnung noch Ridle Baku mit reingenommen als Zehnten, der auch schon relevant viele Länderspiele gemacht hat.
Ja, aber von diesen 10 Spielern, wenn du das mal vergleichst zu den 6, ist ein massiver Qualitätsunterschied, massiv.
Ja, finde ich auch. Aber
der einzige Spieler von den 10, die du aufgezählt hast, der, naja, aktuell nicht so, aber
der da grundsätzlich rankommt, ist Joshua Kimmich.
Genau. Dann Julian Brandt, Serge Gnabry, Flo Wirtz auch,
Ja, Wirtz auch, aber Wirtz ist eben aus dem 2021er Jahr, ne? Also noch relativ frisch.
Aber danach, das sind so, ja, das sind so Spieler, die du dann so in einer guten Mannschaft mitschleppst. Das ist ein Benedikt Höwedes bei 2014.
Ja, genau. Aber das ist ein Spieler, der ist irgendwie wichtig, also der ist wichtig fürs Mannschaftsgefüge, kennt aber auch irgendwo seine Rolle. Und die erfüllt er, und das ist wichtig. Und ich finde, einmal das ist verloren gegangen, und dann ist es so, dass wir viele Spieler einfach direkt in die A-Mannschaften gezogen haben, ohne dass die mal, also Teil von etwas organisch Gewachsenem waren, sondern immer direkt in diese Nationalmannschaft reingeworfen wurden, was ja, muss man sagen, die letzten 6, 7, 8 Jahre
irgendwie nicht so funktioniert hat.
Nee, auch wirklich kein Erfolgskonzept war. Beispiele für solche Spiele, das fängt bei Toni Kroos an.
Ja gut, der hat es ja gut gemacht.
Ja, genau. Thomas Müller geht weiter, der hat auch 6 U21 Länderspiele gemacht, immerhin, hat aber nie ein Turnier gespielt. Relevant wird es für mich in späteren Jahrgängen, weil da hast du einen Leroy Sané, einen Kai Havertz, einen Jamal Musiala. Das sind alles Spieler, die in diese Jahrgänge reinpassen.
Ja, aber bei den Innenspielern bin ich ganz ehrlich, die spielen ja auch in großen Clubs, die musst du nicht in die U21 stecken. Aus einem Grund, weil du auf diesen Positionen zu diesen Zeitpunkten keine besseren Spieler hattest.
Ja, das ist
ja auch das Thema. Du ziehst sie ja hoch und nimmst sie ja mit, weil du genau weißt, die können dir in der aktuellen Mannschaft einen Uplift geben.
Und da ist einmal wirklich ein Problem. Ich habe so ein bisschen damit zusammengefasst, dass du eben diesen, also 2014 hat dieser Übergang und diese Integration sehr, sehr, sehr gut geklappt. Aber die 2014er Weltmeister, als deren Zeit ablief, haben die das irgendwie nicht geschafft, diesen Staffelstab bei der Nationalmannschaft an die Sanés, Gnabrys, Havertz und wie sie alle heißen, Kimmichs, weiterzugeben.
Und wessen Aufgabe wäre es denn gewesen? Der Spieler?
Der Führungsspieler und des Trainers.
Sie sehen es hauptsächlich beim Trainer, nicht bei den Führungsspielern. Wenn die alle in den Sack hauen...
Ja, also ich finde, es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil wir ja auch, ne, da möchte ich auch nochmal ganz kurz rein, wer waren denn die überragenden Spieler dieser Europameisterschaften? So, ne, 2014 bei der U19, wer war der überragende Spieler? Davy Selke.
Ach du Scheiße.
Ja, Spieler des Turniers, 6 Tore in 7 Spielen. Der galt als der Stürmer des kompletten Jahrgangs europaweit.
Und ja, aber der hat seine Karriere auch selber kaputt gewechselt. Der ist ja zu Leipzig gegangen, hat da nicht mehr gespielt.
Ja, und das ist ein Problem. Ne? Und wer war 2019 der überragende Spieler? Luca Waldschmidt ist jetzt Ersatzspieler bei Köln.
Also, stimmt, ja.
Also es ist eine Verkettung von vielen Umständen, die einmal irgendwie dazu führt, dass da in jungen Jahren viele Wechselfehler gemacht werden von den Leuten, weil wirklich nur noch Berater hier und da Geld verdienen und gleich zum möglichst großen Club.
Da hat Kevin Kurani auch jetzt vor kurzem ein gutes Statement abgegeben. Er findet es erschreckend und nicht gut, wie geldgeil einige Spielerberater sind, gerade für junge, talentierte Spieler, wo die Spielerberater nur den nächsten Wechsel forcieren, um ihre Kasse zu füllen und das Wohl der Spieler denen egal ist. So bei Spielern, die aus dem, sag ich mal, gehobenen Mittelstand oder Mittelstand kommen, wo die Eltern auch ein solides Umfeld haben und mit Geld umgehen können, ist es eher weniger das Problem. Aber bei Spielern, die vielleicht nicht so aus guten Verhältnissen kommen, finanziellen guten Verhältnissen, ist es ein absolutes Problem, weil bei denen ist das so,
die nehmen den ersten guten Vertrag mit, ohne dann die, ich sag mal, die Gesamtkarriere oder die Zukunft dahinter zu beurteilen.
Ja, zu beurteilen oder abzusehen, was die Folgen von dem Wechsel sind. Ja, du kriegst halt vielleicht Geld, aber du bist, kannst dich vielleicht schlechter entwickeln, du bist in einem anderen Umfeld, du hast andere Konkurrenz, was dir vielleicht nachhaltig und langfristig nicht gut tut.
Ja, und das ist auch so ein bisschen meine Conclusion daraus, dass dieses sich organisch entwickeln so ein bisschen verloren gegangen ist und du das eben die letzten 7, 8 Jahre beim DFB überhaupt nicht hattest und du es nicht geschafft hast, sei es ein Kern von 6 Leuten, die am Ende übrig bleiben. Aber in Anführungsstrichen, die haben die U-Jahrgänge zusammengespielt, die waren die U-Jahrgänge erfolgreich und die wurden eben in dieses Gerüst vom DFB um Schweinsteiger, Lahm etc. pp. Eingegliedert und dann so mitgenommen. Aber die waren halt immer wichtig und man hat es nicht geschafft, wieder irgendwie so einen Block aus den erfolgreichen U-Mannschaften hochzuziehen, weil man entweder irgendwie das Qualitätsproblem hatte, dass man die wirklich richtig, richtig guten Spieler direkt hochgezogen hat. Ne, so wie ein Musiala hat. Wie viel U21-Länderspiele hat Musiala gemacht?
1.
Ja, 2 für England.
Okay.
So, also der hat nie im deutschen Unterbau gespielt. So, und dass man das irgendwie nicht geschafft hat, ist, glaube ich, auch mit einem Problem.
Ich glaube, bei Musiala war auch vielleicht die Entscheidung, dass er für Deutschland spielt.
Wir mussten den unbedingt für die A-Nationalmannschaft
nominieren. Das Versprechen, dass er für die A-Nationalmannschaft spielt.
Auf jeden Fall.
Du spielst für Deutschland, aber dafür spielst du auch gleich direkt A-Nationalmannschaft, nicht U21. Und bei England wäre es vielleicht so gewesen, dass der noch hätte länger in der U21 spielen müssen und dass er das vielleicht nicht wollte.
Kann auf jeden Fall ein Punkt gewesen sein. Aber ich finde es einfach so, also so schade, dass wir das nicht geschafft haben, weil das Potenzial ist ja da. Weil sonst wären wir in den U-Jahrgängen nicht so erfolgreich. Es gibt aber noch einen zweiten Faktor, dass du ganz, ganz viele Spieler hast in diesen Jahrgängen, die wirklich immense und radikale Verletzungsprobleme hatten über die Jahre.
Wer zum Beispiel?
Lukas Nemtschar.
Ja.
So, der 2021, der überragende
Spieler. Der mehrere Kreuzer, ne?
Ja, glaube ich. Der ist ja auch bei Wolfsburg aktuell. Ich glaube, der hat noch kein Saisonspiel gemacht. Der ist mir die Saison noch nicht aufgefallen. So. Der ist das prominenteste Beispiel aus dem 21er-Jahrgang. Ich kann noch einmal reingehen. Guck mal, ja, Lukas Nemtschar ist 2-mal U21-Europameister geworden.
Krass.
Ja. So. Dann Levin Öztunali hatte auch viel Verletzungsprobleme. Der wäre jetzt wahrscheinlich nicht der nächste ganz, ganz große Spieler geworden. Dann Max Meyer ist hier noch im Jahrgang 2017, da ist er auch irgendwie ein bisschen abgestürzt.
Der Weltklasse Max.
Maxi Arnold hat sich irgendwie nie richtig durchgesetzt, komplett. Jetzt macht Dortmund gerade 2-0.
Nee, schade. Aber er hat sich auch im Verein, hat er keine Bäume ausgerissen. Ja.
Marc Stendera zum Beispiel von Eintracht Frankfurt, der war wirklich gut. Aber der spielt heute schon gar nicht mehr.
Der spielt gar nicht mehr? Ich wollte nämlich gerade nochmal Live-Recherche machen bei Transfermarkt.
Der hat seine Karriere nämlich schon beendet. Dann hast du einen Hani Mukhtar noch mit drin im 2014er Jahr. Ja,
der hat doch jetzt hier die letzte Saison die MLS da klein geschossen.
Genau, seit die letzten beiden Jahre. Beste Spieler in der MLS.
Herr Marc Stendera? Ja. Natürlich spielt er noch.
Ja, wo spielt der?
SKN St. Pölten.
Ja, aber das ist ein Amateurverein.
Nee, zweite Liga Österreich.
Ja, okay. Okay, das ist ein Amateurverein. Aber, also so, das sind jetzt so zwei, drei Beispiele. Wenn man nochmal genauer reinguckt, wird man wahrscheinlich noch ein paar mehr finden. Niklas Dorsch zum Beispiel aus dem 21er-Jahrgang noch.
Oh, ja.
Der ein gutes Jahr bei Augsburg gespielt und jetzt die letzten wirklich 1,5 Jahre starke Verletzungsprobleme. Auf jeden Fall, also man sieht da ja auch irgendwie schon so einen Trend. Und damit möchte ich noch einmal ganz kurz abschließend über die Auslosung sprechen, nachdem wir mal so ein bisschen in den U-Bereich reingegangen sind.
Auslosung, scheiße.
Warum? Schottland, Schweiz, Ungarn.
Ja, das meine ich ja nicht. Meine Schwester hat ja Tickets gewonnen für Düsseldorf, 21. Juni.
Ja.
Und die haben wir meinem Vater heute zum Geburtstag geschenkt.
Ja, und wer spielt
an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Slowenien gegen Israel oder Island oder Bosnien-Herzegowina oder Finnland oder Ukraine.
Einfach mal dabei sein, sage ich.
Ja.
Einfach mal dabei sein, einfach bei einem WM-Spiel sein. Das ist trotzdem, also das ist fast egal, wer spielt. Also, Shakhtar Donetsk gegen Royal Antwerpen war auch kein Fest. Aber nee, es war halt Champions League.
Nicht.
Da bist du dann halt für die Champions League-Hymne.
Arminia Bielefeld oder VfB Lübeck gegen Arminia Bielefeld war auch kein Fest.
Aber man war halt dabei.
Ja, ja, genau. Nee, aber ja, die Gruppe.
Ja, wir kommen machbar, weiter, ne? Wir kommen weiter. Alleine schon wegen.
Sagst du jetzt schon, wir kommen sicher weiter?
Nee, ich sag, wir werden Dritter in der Gruppe und kommen deswegen weiter als bester Gruppendritter.
Ja, aber ich sehe es kritisch, dass wir weiterkommen.
Ich glaube einfach,
das ist ein hartes Stück Arbeit.
Ich glaube einfach, durch das System der EM kommen wir ins Achtelfinale als Dritter und spielen dann gegen den Gruppenersten, irgendwie gegen Frankreich oder so, und fliegen raus.
Die UEFA sorgt schon dafür.
Ja, wirklich so. Also das wird einfach so sein. Und deswegen bin ich auch an dem Punkt, es gibt da diese Hammergruppe bei der EM. Albanien, was? Italien, Kroatien, Spanien.
Ja.
Die kommen auch alle drei weiter. Also es kommen Italien. Oh, okay. Radetzky hat kurz den Ball losgelassen.
Es gibt auch noch hier Frankreich, Holland, Österreich. Was ich eine spannende Gruppe finde. Niederlande gerade auf Platz 4 oder 5 der FIFA-Weltrangliste. Mit einem absolut überschaubaren Team. Von dem Namen her.
Ja, aber das ist bei den Niederländern oft am gefährlichsten. Und dafür haben die, finde ich, zwei, drei Spieler, die immens rausstechen. So. Also einen
Frenkie de Jong.
Was? Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, ein fitter Matthijs de Ligt. Aber, also, aber danach.
Luke de Jong?
Was?
Wout Weghorst?
Nee, das sind schon auf. Luke de Jong, Wout Weghorst, ja. Aber das sind immer die gefährlichsten niederländischen Mannschaften. Die haben wirklich ein Gerüst aus 3, 4, 5 richtig krassen Spielern haben. Und dann
immer noch Frimpong, wenn er spielen darf.
Das ist, glaube ich, also wenn wir ein niederländischer Podcast, ne, wäre das, glaube ich, eins unserer Hauptthemen. Jeremy Frimpong und die Nationalmannschaft. Weil das ist ein ganz, ganz heikles und heißes Thema.
Ja.
Ich weiß nicht, ich kann es sagen. Ich glaube, wir kommen als Gruppendritter weiter. Wir kriegen ein Achtelfinale und dann ist Feierabend.
Ja, ich hoffe, dass wir, also weiterkommen, denke ich auch von aus. Und dann Achtelfinale abhängig vom Gegner.
Sehr, sehr. Dann ist halt abhängig, ob wir Erster, Zweiter oder Dritter werden. Nach dem normalen Anspruch der deutschen Nationalmannschaft müssten wir der Erster werden. Glaube ich aber nicht.
Nee, das wird eine ganz, ganz schwierige und schwierige Gruppenphase. Aber vielleicht wird das dann, wenn wir überrascht, hauen die alle 3-0 von der Platte und sind mit 9 Punkten Erster und kommen ins Halbfinale.
Wirdest du wieder auferstehen?
Oder Finale. Ja, you don't know. Weil tendenziell vom Spielermaterial ist ja jetzt nicht so schlecht.
Naja, also das Spielermaterial ist in der deutschen Nationalmannschaft überhaupt nicht das Problem. Also wenn wir uns gerade, wir sind einmal kurz durch die U-Jahrgänge gegangen, da sind da auch noch ein paar gute Spieler bei. Und wir haben letzte Folge eine Mannschaft aufgestellt von 11 Stammspielern, die in den letzten 3 Jahren ein Champions-League-Finale gestartet haben und von 10 das auch noch gewonnen haben.
Ja, aber ich, außer 2014, wo wir Weltmeister wurden, hatten wir eigentlich nie eine gute Mannschaft davor.
Keine Mannschaft, deswegen. Da haben wir ja auch letztes Mal drüber gesprochen. Also
wir haben ja
also ein
Schmiedermaterial aktuell so gut wie
wie selten.
2014, vielleicht sogar besser als 2014.
Ähnlich.
Also
mit einem fitten Manuel Neuer ähnlich.
Was du
aber
vor auf dem Papier hast. Also die 2014er Truppe ist ja auch danach nochmal extrem viel besser geworden.
Ja, und du hast es eben, also du hattest 2014 keine Defensive. Nein, 2014 war schon nochmal besser. Also wenn du einfach Lahm nimmst, Prime Hummels, Prime Boateng.
Ja gut, also Prime Hummels und Prime Boateng zusammen ist schon geil.
Ja, ich glaube nicht, dass
das... Das hast du jetzt nicht, also nee, gerade eine Innenverteidigung nicht.
Nee, ich glaube auf Nationalmannschaftsebene können da wirklich, also overall an Primes nur italienische Innenverteidiger-Duos wie bei Resi, Maldini und so mithalten.
Ja,
deswegen
absolut.
Ist das schon schwierig. Irgendwas
noch Schweinsteiger, Kroos, Khedira.
Ja. Özil war ja auch nicht schlecht und so.
Özil, mega.
Deswegen, also das ist schon so die spielerisch beste Mannschaft, die
Klose.
Wir hatten. Ja, deswegen habe ich die ja auch in der letzten Folge explizit ausgeklammert, sogar aus den ganzen Mannschaften, die in den letzten 20 Jahren Welt- und Europameister geworden sind, weil die eben so spielstark und qualitativ breit war. So, also du musst ja sogar diskutieren. Ich würde ja eine Diskussion aufmachen, dass du, also du hast Thomas Müller und Toni Kroos. hundertprozentig für mich in den Top 10 der deutschen Spieler all time. Für einen von beiden müsste sogar ein Case zu Top 5 machen. All time.
Was?
All time deutsche Spieler. Hast du in den Top 10 auf jeden Fall aus dem Jahrgang Thomas Müller und Toni Kroos? Ich würde sogar sagen, Toni Kroos ist Top 5 deutsche Spieler all time. Und Thomas Müller ist auf Platz 6.
Boah, ich weiß nicht, ob ich Thomas Müller, ja, aber Toni Kroos wäre sogar noch höher.
Boah, also du hast halt, also Beckenbauer, Müller, Matthäus, ja, Neuer, Kroos, sag ich dir. Top 5 all-time deutsche Spieler. Und dann kommt Müller, Thomas.
Ja, ja.
So, die haben alle was gewonnen, die haben alle eine Ära geprägt, so.
Ja, stimmt. Was mit Sepp Herberger? Der war Trainer.
Der war Trainer. Da könntest du sagen, Top-Trainer. Du könntest natürlich noch so ganz historisch Fritz Walter irgendwie einen Case machen. Reicht mir heutzutage nicht mehr. Ne? Denn Karl-Heinz Rummenigge, er hat 80 und 81 den Ballon d'Or gewonnen. Der war auch kein Blinder. Also so, du hast viele Spiele, aber wenn du dich auf 5 einigen müsstest, würde ich sagen, das sind die 5.
Ja, kannst du schon mitgehen. Aber hast du noch abschließend einen Take für den DFB und deren Strukturproblem? Wie wäre es besser? Was ist der Key to Success?
Du müsstest das wirklich mal wieder schaffen, so einen Block aus 4, 5 Spielern geschlossen hochzuziehen und vielleicht da auch mal einen Spieler, der eigentlich schon ein bisschen zu gut ist für U21, also der müsste so viel Commitment haben, um zu sagen, okay, ey, ich spiele jetzt noch das U21. Als Beispiel, gehen wir jetzt mal 2, 3 Jahre weiter und sagen, okay, wir haben wirklich diesen guten jetzt 2006er Jahrgang und wir sagen, okay, nur Davich und Paris Brunner als Beispiel könnten schon A-Nationalmannschaft spielen. Ja. Aber die sagen, ey, wir spielen dieses U21-Turnier, weil wir möchten, dass die Karriere organisch wächst. Ey, und vielleicht gewinnen die das und gehen dann eben hoch. So, weil in Anführungsstrichen einen Mesut Özil 2009 auch schon A-Nationalmannschaft spielen können. Der hat Werder Bremen 2009 zum DFB-Pokalsieg geschossen und ist danach zu Real Madrid gegangen. Also, weißt du, so, deswegen.
Ja, ja.
Das wäre jetzt so mein Ansatz. Aber da bist du dann wieder, ne, bei Beratern und schnelle Geld und schnell großer Verein und so weiter und so fort.
Oh, das sieht gerade gar nicht gut aus.
Also, es ist wirklich, wirklich schwer, aber das wäre so mein Ansatzpunkt.
Ich glaube, das klingelt gleich.
Das muss auch noch klingeln, wenn wir mal ganz kurz wieder in das Spiel BVB gegen
wieder der Prime. Boah, zweimal ineinander, der Prime Hummels.
Ja, der ist gut drauf, der ist verliebt. Ja. Ne? Also mein abschließender Take ist eigentlich, wie gesagt, wenn ihr könnt, ey, bleibt dran, Paris und Noah, spielt eine U21-EM, gewinnt die und werdet 2034 Weltmeister.
So machen wir das.
In Saudi-Arabien.
Ja.
Okay. Ne? Und die aktuelle Folge heißt Mats ist verliebt?
Ja, machen wir so.
Damit würde ich sagen, das war das Advent-Special, erster Advent bei Doppel-8.
Ja, an dieser Stelle immer liken, kommentieren, follow, like, Glocke aktivieren und auch teilen den Podcast. Und ich möchte nochmal kurz erwähnen, dass Maike Bade, Top-Hörerin der Community,
ja,
bei uns Podcast Nummer 1 und mein Schwager Michi, Podcast Nummer 2.
Ja, bei mir war es Nummer 5, tatsächlich.
Bei mir war es auch Nummer 2.
Eieieiei, ich weiß aber nicht, ob ich alle Folgen gehört habe, muss ich gestehen. Also, natürlich habe ich alle Folgen gehört, ja, in der Post-Production.
Nicht bei Spotify oder so.
Ja, wahrscheinlich habe ich da nicht alle gehört, weil irgendwann ist halt Post-Production und so. Dann habe ich die Folgen schon 3-mal gehört, bis sie rauskommen.
Ja.
Und damit würde ich sagen, ich hoffe wirklich, man hat uns gut gehört.
Ja. Und wir hoffen, dass der Spielstand aktuell 62. Minute 0-1 für Dortmund so bleibt.
Dadurch haben wir übrigens keinen Spieler des Spieltags Bundesliga, möchte ich nochmal festhalten. So. Weil läuft ja noch der Spieltag.
Ja, und es hat sich keine Person aufgedrängt.
Nee, die werden wir gegebenenfalls nachreichen. Könnte aber auch sein, dass wir diese Woche darauf verzichten müssen.
Naja, vielleicht schießt Shaibi ja 2 Tore.
Könnte sein. Jetzt fällt das 1-1. Eieiei. Aber, Entschuldigung, aber es war geisteskrank gespielt. Es war komplett geisteskrank gespielt.
Boah, das ging gleich noch. Hoffentlich nicht. Lass uns mal kurz Schluss machen.
Reingehauen.
Ciao.